Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Click and Rush Episode 7. Ich bin @Uli Hebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky, auf TikTok und sonst überall ebenfalls.
Und ich bin @Hoppelhase Hans. Ich bin @Joachim Hebel, auch auf denselben Plattformen, genau wie Uli, überall. Wir wollten ja eigentlich ein neues Intro machen. Irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendein Zuhörer hat mir geschrieben, er würde sich gerne das neue Intro für uns überlegen. Das ist doch mal eine Idee, dass ihr da draußen euch ein Intro überlegt. Ihr schreibt uns das und wir nehmen das bei, wow, wisst ihr, was wir auch machen könnten? Dass wir einfach jede Woche ein neues Intro machen. Dass jede Woche einer von euch uns ein neues Intro schreiben darf. Das wäre auch eine Idee. Ihr schreibt uns einfach eins und wir lesen das dann einfach 1:1 vor. Aber es dürfen natürlich keine Fäkalbegriffe
drin sein. Langweilig. Wenn dann mit Fäkalbegriffen. Nee. Sonst ist es langweilig.
Nein, bitte nicht. Weil da kriegen wir wieder Ärger und dann verlieben sich wieder alle in uns und nein.
Okay.
Das wollen wir
okay. Nicht. Okay. Jetzt müssen wir schnell überlegen. 5. Spieltag, glaube ich, war es, oder? In der Premier League. Ist das so? Ich glaube. 5. Spieltag ist durch und ja. Wir warten, also wir müssen wieder aus Transparenzgründen sagen, wir nehmen auf am Montag um 12.19 Uhr. Wir warten auf die eine oder andere Entscheidung. Ich gehe ehrlicherweise nicht davon aus, dass bei Aston Villa was passiert, obwohl deren Start weiterhin nicht besonders gut ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass bei, wie heißt der Kollege, Vitor Pereira was passiert bei den Wolves, auch wenn die immer noch 0 Punkte haben nach 5 Spielen. Da müssen wir vielleicht auch mal zwei Worte drüber verlieren. Aber ich könnte mir vorstellen, und das ist auch das, was man am meisten hört, dass bei West Ham eventuell was passiert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir mit Aufnahme Montagmittag schon mehr wissen. Tun wir nicht, außer dass es immer noch nichts ist. 1:2 verloren gegen Crystal Palace, letzter Heimsieg im Februar. Das ist echt lang her, 7 Monate. Und das war auch jetzt nichts Besonderes damals, wenn du dich erinnerst. Das war gegen das völlig willenlose Leicester, das sie damals gewonnen haben. Und irgendwie, glaube ich, kann man auch so weit gehen und sagen, es hat sich eigentlich gar nichts verbessert für West Ham seither. Ich habe sogar eher das Gefühl, die Dinge verschlechtern sich noch. Das muss noch nicht mal ein Graham Potter-Ding sein, aber die Schwierigkeit, die wir jetzt in einem Podcast wie diesem haben, ist, wir können jetzt alles runterbeten, was alles nicht funktioniert hat und so weiter. Im Grunde wiederholen wir uns aber nur. Zum einen und zum anderen, glaube ich, müssen wir es uns aufsparen für den Moment, wenn es passiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lang weitergeht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Man hat ja schon gehört, dass irgendwie alle nicht begeistert, dass das keiner irgendwie begeistert ist und dass auch schon überlegt wird und dass es kurz davor ist, auch wirklich dann zu passieren, dass nun der Espirito Santo angeblich schon parat stehen soll oder beziehungsweise dass er der Wunschkandidat sein soll. Glaube, wäre wahrscheinlich für diesen Kader gar nicht so schlecht, da einfach ein bisschen geraffter ranzugehen. Im Grunde genommen, ich habe von diesem Spiel jetzt eigentlich, ich hab das ja in der Goal Rush gehabt, aber die Aktionen, die ich gesehen habe, die waren eigentlich alle Crystal Palace. Mich wundert es nicht, wir hatten es ja schon mal. Ich glaube einfach, dass Graham Potter seine Magie verloren hat. Er kann einer Mannschaft nicht mehr wirklich helfen. Er macht sie auch nicht schlechter, aber er macht sie auf gar keinen Fall besser mittlerweile. Und das ist genau das, was man sieht. Ich dachte wirklich, er hätte eine Idee, die irgendwie anders wäre, aber darüber ist er nie hinausgekommen. Und wenn ich mir jetzt den Kader mal ansehe, Mavropanos, Kilman, Ward-Prowse, Fernandes, Bone, Paqueta, Somerville, Wilson, also gut, Wilson ist mit einem Abstrichen zu sehen, aber du hast ja dann auf der Bank noch Füllkrug, du hast Magassa, du hast Luis Guillerme und so weiter und so fort, Todibo, bla bla bla. Der Kader ist besser als das, was sie da jetzt momentan zeigen, also weit besser, aber er kriegt es überhaupt nicht hin, also momentan wirkt es für mich so, als egal wer spielt, es ändert sich in beide Richtungen nichts und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass er einfach so wirkt, als hätte er einfach gar keinen Zugriff mehr.
Ja, es gab ja, das werdet ihr vielleicht mitbekommen haben, vom, ich glaube, Fab nennen sie sich, Fan Advisory Board, ist das so? Muss ich mal schnell nachschauen. Auf jeden Fall gab es ein Misstrauensvotum von quasi der organisierten Fanszene West Hams. Das hat ja dann reingeklickt bei diesem Spiel und genau in dem Spiel verlieren sie halt dann wieder. Und wie so oft ist es so gewesen, dass Bowen ganz kurz mal was getan hat, was dann so aussieht. Das ist ja auch jetzt ein Muster, das zieht sich ja jetzt quer durch. Nicht nur die Potter-Amtszeit, sondern auch über die Lopetegui-Amtszeit und im Grunde genommen auch über David Moyes-Amtszeiten. Er ist der Einzige, der irgendwas macht da, ist der Einzige, der auch mit Einzelaktionen mal irgendwas erzwingen kann. War wieder so, sieht okay aus, nach der Pause kommen okay rein, sodass man dann immer noch irgendwie den Anker setzen könnte. Ja, vielleicht ist es das, was, also dass Potter doch irgendwie wirken kann, und das ist ja, also der kann ja nicht auf einmal bescheiden sein, das geht ja nicht, sondern wir haben mehrfach drüber gesprochen, der Kader von West Ham ist ja strange zusammengesetzt auf eine Weise. Da sind ein paar richtig gute, das macht's ja so schlimm. Da sind ein paar richtig gute Fußballer mit dabei. Da sind aber auch sehr, sehr viele sensible Charaktere dabei. Und wenn ich das jetzt gerade schon gesagt habe mit Bowen, letzte Saison gab es halt dann, wenn er nicht gerade gesperrt war, einen Kudus, der natürlich auch nicht ganz unwichtig war, aus solchen Situationen heraus mal was zu erfinden. Den gibt es halt jetzt auch nicht mehr. Das heißt, der ist mehr oder weniger komplett alleine jetzt. Und um ehrlich zu sein, wie ist das noch zu kitten? Jetzt kann man sagen, Crystal Palace ist im Moment, was haben die jetzt, glaube ich, 13 in Folge ohne Niederlage oder so, saisonübergreifend. Also auf jeden Fall sind die auf Rekordtour unterwegs. Sie sind sackschwierig zu schlagen. Das ist das eine. Ob man dann verlieren muss, auf der anderen Seite ist das andere. Aber wir können ja jetzt aus West Hams Sicht so nicht weitermachen. Und dann irgendwann mal kommt wieder, also es ist im Grunde wie bei Lopetegui. Irgendwann kommt mal wieder ein Ergebnis. Ah, und dann hat er wieder 3 Wochen gewonnen. Aber ich glaube, da muss sich Grundsätzliches wenden. Ich habe heute, den habe ich aber noch nicht gelesen, den Artikel ist mir irgendwo über den Weg geflogen. Ja, genau, von der BBC. Clinton Morrison, ehemaliger Premier League-Spieler, der sagt, naja gut, aber wer bringt denn diese Manager da rein? Und da sind wir wieder beim ganz ursprünglichen Problem. Ich sag's noch, ich weiß nicht, im Trinkspiel wäre der jetzt wahrscheinlich schon komplett voll und hättet wahrscheinlich schon eine Alkoholsucht entwickelt, wenn ihr jedes Mal trinken müsstet, wenn ich den Satz sage. Hört euch den Podcast mit Tim Steiten an, dann kriegt ihr ein super gutes Gefühl dafür, was in diesem Verein los ist. Es ist einfach eine Gefühlsentscheidung, mehr oder weniger, die da getroffen wird, und ich habe das Gefühl auch, nach all dem, was wir von Lopetegui wussten, dass der Besitzer sagt, ich bin aber noch nicht so weit. Und bei Lopetegui war es im Grunde dieselbe Situation, zum selben Zeitpunkt, vergangenes Jahr, dass wir auch schon wussten, das wird euch nicht weiterbringen, diese Nummer hier. Aber da möchte jemand zumindest bis zu Weihnachten durchhalten, weil er ja eh weiß, dass die anderen dümmer und schlechter sind. Und ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ehrlicherweise, ich habe nicht, also ja, Nuno Espirito Santo, vielleicht ist es das. Vielleicht ist das der Typ, der ja auch irgendwie warme Worte parat hat, der aber einen noch einfacheren Stil bringt. Vielleicht ist er das. Ich bin jetzt aber auch noch nicht so weit, dass ich bei Nuno Espirito Santo nach dieser jetzt sehr guten Station, keine Frage, aber mir hundertprozentig sicher bin, dass er der absolute Heilsbringer für jede einzelne Ausfahrt ist. So sicher bin ich mir da auch noch nicht. Aber also schlechter kann es ja fast nicht werden. So ehrlich müssen wir ja sein.
Dennoch, also 5 Spiele ungeschlagen, Crystal Palace, Respekt. Das muss man echt sagen, diese Mannschaft ist einfach, Oliver Glasner ist einfach ein Hexer, ein Magier, ein was immer ihr wollt. Er ist einfach ein herausragender Trainer, ein Underdog-Trainer, ich glaube der Beste der Welt oder wahrscheinlich mit Unai Emery, wenn er, ja, der das ja auch so perfektioniert hat, wahrscheinlich momentan Glasner sogar noch besser. Der macht es einfach herausragend, der hat für jeden Gegner etwas parat, und zwar immer angepasst. Ja, es ist eigentlich Grund, die Idee ist immer die gleiche, 34% Ballbesitz und ab dann, aber es sieht dann trotzdem jedes Mal anders aus. Und das ist wirklich einfach herausragend, wie er es macht. Da kann man wirklich einfach nur sagen, Hut ab an Oliver Glasner. Wieder gewonnen, jetzt kann man natürlich sagen, ja, West Ham hat verloren, bla bla bla, das ist die Geschichte, die natürlich dann um die Welt geht, aber Glasner sitzt da und denkt sich, warum redet eigentlich keiner über uns? Es ist ein ungeschlagenes Team, das nach 5 Spieltagen und das als Crystal Palace, das ist schon bemerkenswert. Schauen wir mal ganz kurz, wer hat noch nicht verloren? Nur Liverpool, genau, und ja, Crystal Palace.
Chelsea hat den Rekord ja jetzt verloren am Samstag, ja.
Das ist echt krass, also deswegen, Hut ab, Oliver Glasner, Sowieso feiner Kerl, wie gesagt, also einer, wir können es ja, also einer, der immer auch nach wie vor noch bereit ist, mit uns zu sprechen. Haben wir in Bundesliga-Zeiten oder wie auch immer, hatte ihn auch in der Europa League mal und so, da hat er immer mit uns telefoniert, jetzt auch. Also das ist echt ein cooler Typ und einfach ein herausragender Trainer, und das muss man einfach sagen. Also was der da leistet, ist wirklich bemerkenswert.
Und auch da wiederhole ich gerne noch einmal. Also ich habe jetzt zum Beispiel von Jeremy Pino ein bisschen was gesehen. Es ist ja okay, soweit wie er das macht, aber der Abschluss ist wow. Also sehr, sehr viel Streuung drin. Die müssten, das möchte ich damit sagen, eigentlich fast noch besser dastehen.
Ja, und das war letzte Woche. Ich hab die Zusammenfassung gemacht gegen, na, wen hatten sie? War das nicht letzte Woche? Das waren fünf. Also das war Wahnsinn. Der rennt alleine auf dem Torhüter zu dreimal. Also da wäre weit mehr drin gewesen. Aber ja, der wird es auch noch irgendwann lernen und dann, das ist eine klasse Truppe, beziehungsweise eigentlich einfach ein klasse Trainer, ja, der eine Truppe,
genau,
gut zusammenführt.
So würde ich es auch sagen. Und ich bin jetzt trotzdem sehr gespannt, weil jetzt geht's ja dann los, dass es wirklich mit den europäischen Wochen Stück für Stück geht. Also was war die Zahl? Ich glaube, in 3,5 Wochen machen sie alle 7 Spiele. Theoretisch mit IFL Cup. Ne? Also ich weiß nicht, ob das genügt. Umso wichtiger, dass er sich ein Polster geschaffen hat mit der Truppe. Umso wichtiger, dass die, und das sage ich nochmal, das ist wahrscheinlich die, also jetzt mal unabhängig davon, dass die jetzt wieder gewonnen haben, das wahrscheinlich Stärkste an der Truppe ist, dass die so schwierig zu schlagen sind. Also die Top-Teams, ja, denen traue ich es zu, aber die ihresgleichen, die gewinnen einfach nicht gegen Crystal Palace. Und das alleine ist, glaube ich, die Basis, auf der das Ganze aufgebaut ist. Die sind halt allerbestens organisiert. Ich wünsche Crystal Palace, also dem Verein, alles Beste, weil also mit 100.000%iger Sicherheit, hoffentlich, wenn die nicht komplett gestört sind. Sagen wir mal, bei West Ham passiert was. Oder bei Aston Villa, die waren ja schon mal interessiert. Passiert was. Dann müssen die über Oliver Glasner nachdenken. Und wenn dann irgendwann mal die Überzeugung kommt, naja gut, der hat da aus absolutem Müll auch was gezaubert bei Crystal Palace und wir haben vielleicht sogar noch theoretisch ein bisschen mehr Munition übrig, dann kriegt er das bei uns ja eventuell auch hin, dann würde ich auch tippen, dass man da eine Ablösesumme zahlt, und das ist dann der Moment, wo Crystal Palace vielleicht schwach wird. Klar ist Glasner die Legende, die er ist, das ist auch völlig egal, wie er sich verhält, also ich glaube, der könnte sogar zu Brighton wechseln, aus der Sicht Crystal Palaces, und es wird kein Problem darstellen, weil, also ich glaube auch, die Fans haben längst gerallt, dass man ihm nicht das gegeben hat, schon wieder, was er verdient hätte, und schon gar nicht, was man ihm versprochen hat, ergo bin ich gespannt auf die ganze Sache. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht aus. Also es gab ja jetzt wieder die Meldungen, also der Vertrag, das wissen wir ja, läuft zum Saisonende aus. Nach allem, was ich weiß, hat Glasner auch gar kein Interesse daran, im Moment zu sprechen. Das kann man jetzt natürlich auf den Zeitpunkt schieben. Ist es aber auch irgendwie eine Art Statement. Und Glasner macht zwischen den Zeilen, und das haben auch die englischen Journalisten inzwischen begriffen, immer Statements. Weil er einfach ein sehr cleverer Typ ist. Und diese Statements riechen danach, dass da jetzt schon, und das ist im Übrigen völlig zu Recht, also da bin ich, ja, manchmal mag ich das nicht, wenn Trainer so für sich sprechen und sagen, ja, ich brauche dies, ich brauche das, und das ist doch versprochen worden. Und ja, aus dem oder dem Grund geht's nicht. Aber jetzt ist es der zweite Sommer in Folge, und wir können den Winter noch mit dazu zählen, eigentlich vor allen Dingen wahrscheinlich den letzte Saison, wo wir gesagt haben, okay, was habt ihr jetzt nicht verstanden? Gebt dem Mann, was er braucht, weil offensichtlich seid ihr nie näher dran gewesen an irgendwas. Und ich traue denen, so wie die Truppe im Moment dasteht, wenn nicht noch mehr passiert, sogar zu, dass die aufgrund dieser Widerspenstigkeit vielleicht sogar nach Europa gehen. Vermutlich nicht Europa League, aber vielleicht Conference League über die natürliche Qualifikation sozusagen. Wie gesagt, keine Ahnung, was dann mit Europa passiert, aber auch das ist ja Glasner in einem Wettbewerb, in dem Crystal Palace immer noch einen der besseren Kader hat, zuzutrauen, dass die vielleicht sogar einen Europapokal holen, ja, also, ne? Und deshalb muss ich schon ehrlicherweise sagen, mir stinkt's irgendwie, und mich würde es nicht wundern, wenn das, also im Moment, das ist so, das haben auch, glaube ich, die Kollegen von Sky Österreich so geschrieben, im Moment ist Tendenz keine Vertragsverlängerung, und das hieße Abgang zum Saisonende. Nach allem, was ich weiß, ist das auch erstmal die Idee. Natürlich übt das jetzt mal zusätzlich Druck aus auf Crystal Palace, aber wundern wird's mich nicht.
Ja, wir haben es ja letztens, glaube ich, ganz gut erklärt. Die Idee war, oder was unsere Quellen sagen, die Idee war, Spieler zu holen und dann quasi Spieler zu verkaufen. Das heißt auf Deutsch gesagt, man holt Pino und verkauft dann erst Eze, also um dann eben schon den Nachfolger einzufügen ins System und dann erst zu verkaufen. Das heißt, erstmal an sich zu denken, zu sagen, hey, also erstmal an die sportliche Idee zu denken und dann an die finanzielle Situation, die ja, die, an der ja nichts geändert wird durch das andere. Also du holst halt einfach schon den Spieler vorweg. Und das haben sie, das ist ja offensichtlich nicht der Fall gewesen. Sie sieht man ja bei Marc Guéhi, der dann am letzten Spieltag noch, am letzten Transfertag Deadline Day noch gehen sollte, und man hatte noch keinen Ersatz. Und dementsprechend hat Glasner einfach gesagt, pass mal auf, Leute, so nicht. Er hat nicht gesagt, ich gehe, was ja auch in den Medien kolportiert worden ist, das hat er nicht gesagt, sondern er hat einfach gesagt, so nicht, das war anders ausgemacht. Das hat er selber auch nochmal klar deutlich gemacht in den letzten Wochen. Und da sieht man ja daran, glaube ich, da liegt ja die Krux, dass er merkt, dass theoretisch was machbar wäre mit diesem Verein. Er merkt, dass theoretisch was machbar wäre in der Premier League. Er merkt, dass er zieht, er merkt, dass er funktioniert, bla bla. Aber er merkt, dass das Umfeld nicht das Richtige ist. Weil er einfach nicht bekommt, was er will. Also er muss kochen und ständig zieht ihm jemand die Pfanne weg. Und das bringt nichts. Jetzt kannst du sagen, ist doch eine super Idee und bleib doch einfach und top und die haben doch alle und so. Ja, aber du wirst halt langfristig nicht weiterkommen, sondern du wirst halt State of the Art maximal erhöhen. Ist ja eh schon ein Wunder, dass die da stehen, wo die stehen, wenn die so arbeiten, wie sie arbeiten. Und das liegt nicht an ihm, sondern es liegt an den anderen, weil halt einfach andere ihm die Pfanne wegziehen. Und das absolut unnötig. Kauf doch die Ersatzpfanne dann zuerst und dann kannst du immer noch abgeben. Das ist ja das Ding, er weiß und jeder weiß, dass Crystal Palace nicht Nein sagen kann, wenn der Berrettini Eze ein Angebot von 80 Millionen Euro bekommt. Wer kann da Nein sagen? Das können wenige Vereine auf dieser Welt, aber Crystal Palace gleich 13 Mal nicht. Er weiß das und das ist gar nicht das Problem. Nur du musst halt trotzdem sportlich denken und nicht einfach nur sagen, ja, dann geht man den jetzt ab. Ja, aber was ist denn die Idee danach? Denk doch davor schon mal, den werden wir heute abgeben, den werden wir dieses Jahr abgeben müssen. Hundertprozentig, den werden wir abgeben müssen. Aber dann überleg dir doch schon mal, was machen wir, wenn das der Fall ist? Hol dann schon mal den Nachfolger oder such ihn dir immerhin schon mal aus. Das ist ja alles nicht der Fall. Und das, glaube ich, ist momentan das große Problem, dass ich ihn schon verstehen kann, dass wenn ich in die Zukunft extrahiere, macht das Ganze hier Sinn zu bleiben oder nicht. Ich finde, das haben wir ja schon mal gesagt, das wurde ja auch falsch verstanden, da hieß ja dann irgendwie, wir hätten Glasner kritisiert. Nein, überhaupt nicht. Glasner ist einer der besten Trainer der Welt. Er ist einer der besten Trainer der Welt. Ob wir das jetzt alle glauben oder nicht, oder ob er den Glanz versprüht wie Pep Guardiola, das ist eine andere Diskussion. Aber inhaltlich ist er einer der besten Trainer der Welt. Top 10 würde ich sagen. 15, wie auch immer. Und der kann zu einem Top-Club gehen. Der muss sich das da nicht antun. Das ist das Ding. Das ist keine Kritik an Oliver Glasner. Das ist eine Kritik an Crystal Palace. Und nicht daran, dass Crystal Palace ein Scheißverein ist oder eine schlechte Umgebung oder hässliche Trikots. Darum geht's überhaupt nicht.
Aber die sind echt hässlich.
Es geht einfach nur darum, wie Crystal Palace auf dem Markt agiert, wie dort einfach Steve Parrish und Co., wie die da arbeiten. Und das ist das Problem.
Sind echt hässlich.
Das ist das Problem.
Also die sind echt hässlich. Aber, also dieses Jahr. Ich mag die ja grundsätzlich im Typ ganz gern, aber die sind echt bodenlos.
Ja, machen wir. Jetzt kommen wir zu Top 10 hässlichste Trikots. Worst 10 der Premier League.
Das müssen wir echt machen.
Aber das Problem ist halt beim Podcast, dann siehst du die halt nicht. Dann müsste sich das ja jeder halt aufrufen.
Müssen wir Instagramisieren oder so. Vielleicht.
Dann machen wir das mal.
Hab gar nicht gedacht, dass wir jetzt so lange über Crystal Palace reden, aber.
Ja, man musste, glaube ich, kurz sein.
Was mir gerade aufgefallen ist, quasi am Abend unseres Aufnahmetages gibt's die Ballon d'Or-Wahl. Habe ich echt gar nicht gecheckt. Hm. Weißt du übrigens, wer für Österreich stimmt? Hast du das gelesen? Unser Kollege Martin Konrad. Herzlichen Glückwunsch.
Wirklich?
Völlig zu Recht. Absolut geiler Typ. Super Kollege. Toller Kommentator. Und der stimmt für Österreich tatsächlich. Für Deutschland ist ja Carlo Wild vom Kicker abgestellt und für Österreich, das ist echt eine große Ehre und das ist völlig verdient im Übrigen. Also Martin wird das jetzt vermutlich nicht hören, der ist eher im italienischen Fußball unterwegs, aber der gibt die Stimme ab, stellvertretend für Österreich, für Sky Austria. Starkes Ding, würde ich sagen.
Not bad.
Wenn ich dich jetzt frage, also das machen wir jetzt ganz, ganz schnell, ich schaue auch gleich nochmal, wer die Premier League Leute sind, die da in der Verlosung sind. Wer wird der Weltfußballer heute Abend?
Also Thierry Henry hat gesagt, Ousmane Dembélé, es gibt keine andere Wahl. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich wirklich passiert. Weil mit Dingsbums, mit Champions League Sieg, Jamal, glaube ich, ist noch ein bisschen zu früh, das wäre ein bisschen zu billig, das wäre too obvious. Salah, glaube ich, finden sie aus irgendwelchen Gründen nicht sexy genug. Ich weiß auch nicht warum, der wahrscheinlich für die, über die ganze Saison hinweg das wahrscheinlich auch verdient hätte. Aber ich glaube, dass es am Ende Ousmane Dembélé wird. Das ist doch immer so ein Konglomerat aus, was hast du gewonnen und wie hast du gespielt? Wie sind deine Zahlen? Und das, glaube ich, hat er verbindet das einfach alles am besten. Ich glaube, dass das die Wahl sein wird.
Ja, er oder Jamal. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Das ist jetzt auch irgendwie die Frage, wie viele Leute haben sich schon in Jamal verliebt, nachhaltig, aber ja, wegen Champions League könnte ich es mir auch vorstellen, dass es Dembélé wird. Ich habe die Diskussion schon mal letzte Woche geführt. Ich fühle mich nicht wohl mit dem in Anführungszeichen besten Fußballer der Welt, Ousmane Dembélé. Weiß auch nicht wieso, aber irgendwie fühle ich mich damit nicht so richtig wohl, weil ich eigentlich nicht finde, dass das ist. Aber okay.
Ja, aber wahrscheinlich hat er das beste Jahr gespielt.
Ja, sicherlich, da ist natürlich auch ein bisschen Narrativ mit drin, Überraschungen und so und neu erfunden und erwachsen geworden und so weiter. Und man möchte wahrscheinlich auch Paris auszeichnen als die Truppe, die einfach dann in 2025 vor allen Dingen alles dominiert hat. Okay, und I get it, die Zahlen und so, genereller Output und so weiter. Ich verstehe alles, aber wenn ich dich jetzt frage, ist denn Ousmane Dembélé ein besserer Fußballspieler als zum Beispiel Mohamed Salah, dann glaube ich, wird es nicht lang dauern, bis du die Antwort gibst. Nee, sorry, ist nicht so. Und wir könnten wahrscheinlich noch 3, 4 andere aufzählen. Also Jamal ist für mich ein individuell besserer Fußballer. Vinicius Junior ist für mich individuell ein besserer Fußballer. Van Dijk, okay, Abwehr, wird keine Chance haben, das ist einfach so, aber ist ein besserer Fußballer im Gesamtpaket. Mbappé, Haaland wahrscheinlich auch irgendwie, nicht in der Saison, aber also ja, ich weiß nicht, so richtig wohl fühle ich mich damit nicht. Nur, dass wir einmal aufgezählt haben, unsere Premier League-Leute, die uns vertreten, sind Donnarumma, inzwischen ja Manchester City, auch wenn der natürlich streng genommen nominiert ist für das, was er bei Paris gemacht hat. Gyökeres, Arsenal. Haaland, Manchester City, logischerweise. McAllister, Liverpool, zu Recht. Ich will irgendwie Scott McTominay nennen, weil es einfach, also keine gute Woche für Manchester United, trotz und alledem. Dann haben wir Cole Palmer von Chelsea, Declan Rice, Arsenal und dann die schon zwei angesprochenen, drei sind sogar von Liverpool inzwischen, Salah, Van Dijk und Florian Wirtz natürlich. Gut, gibt's eigentlich bei den Trainern, da ist glaube ich Arne Slot nominiert, wenn mich nicht alles täuscht, der sicherlich, ja, nee, als ich glaube, da kriegt man nichts, also wenn man nicht die Champions League gewinnt, kriegt Luis Enrique, Punkt aus, fertig. Wollte ich nur noch mal einmal so reingerufen haben, Marcells ist übrigens auch nominiert bei den Torwetten, aber auch der wird nichts holen, machen wir uns mal nichts vor. Das, glaube ich, geht an Donnarumma einigermaßen sicher. Tippe ich jetzt einfach mal. So, bevor es weitergeht mit dem nächsten Thema, müssen wir wie immer darauf hinweisen, an der Stelle, von wem das Ganze hier heute präsentiert wird. Das ist auch immer noch so, Ende September 2025. Manscaped.com ist unser Sponsor und das ist gut, weil wir einen Sponsor haben, der sich zu uns committed hat. Das liegt wiederum daran, dass ihr die Produkte bestellt und behalten habt. Und das wiederum, hoffe ich zumindest, liegt daran, dass ihr glücklich seid mit den Produkten, denn ansonsten hättet ihr sie ja 30 Tage lang zurückschicken können, ohne irgendwelche Angabe von Gründen, hättet euer Geld bekommen und niemand hätte jemals danach geschrien, warum oder was auch immer der Fall gewesen ist. Das heißt, ich gehe davon aus, ihr seid zufrieden, ich bin's auch und ich sag nochmal, ich war unterwegs in der Woche am Donnerstag und habe am Mittwoch noch festgestellt, dass ich keine frische, gewaschene und fixfertige Boxershort habe von manscaped.com. Und das war die einzige Boxershort, die für mich in Frage kommt. Für so einen langen Trip, wo man viel unterwegs ist, wo man von morgens bis abends ist und da darf nichts scheuern, da darf nichts irgendwie hässlich sein, schwitzen, verrutschen, sonst irgendwas. Das heißt, ich habe am Mittwoch nochmal ganz, ganz schnell zack, 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 die Waschmaschine angeschmissen. Das ist nicht sehr umweltfreundlich gewesen, was ich gemacht habe, aber rein damit, die trocknen lassen, das geht glücklicherweise auch sehr, sehr schnell, damit ich die mit dabei habe. Und das ist tatsächlich inzwischen so, ich habe alles Mögliche probiert. immer wieder ist es am Ende diese Boxershort, zu der ich greife. Die ist nicht ganz günstig, das gebe ich zu, aber die ist jeden einzelnen Cent wert. Und mit dem 15% Rabatt, die ihr bekommt, glaube ich, noch viel mehr. Ich kann es euch nur raten, probiert die aus. Auch da 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Keine Ahnung, was sie dann mit der Boxershort machen. Das ist nicht euer Problem. Und ich verspreche euch, ihr werdet sie nicht zurückschicken wollen. Versprochen.
Ja, bis sie dich rasieren, dann, dann gibt es keine Unterhosen mehr.
Für nö, dann gibt es nichts mehr, das ist klar.
Nee. Genau, also ich kann es immer nur wieder sagen, Nasenhaarschneider ist das Beste der Welt. Ich hack's jede Woche wieder. Ich würde wahrscheinlich auch irgendwann ein Running Gag, aber es ist einfach das Beste, was es gibt. Und untenrum genauso. Also ich habe auch das letzte Mal wieder probiert. Bei mir ist es im Bad manchmal sehr, sehr dunkel und es gibt ja sogar dieses Lichtlein, das dir dann doch zeigt, wo es hingeht, in welche Richtung. Ihr wisst ungefähr, welche Richtung. Und zwar an einem Ort, an dem die Sonne nicht scheint, und damit meine ich nicht London. Und dementsprechend, ja, ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich einfach gut. Also ich weiß, das ist jetzt nicht das allererotischste Produkt im Sinne von, oh mein Gott, aber wenn man es hat, dann weiß man es zu schätzen. Und wenn man es verschenkt, dann lachen die Leute erstmal und danach werden die sich bei euch bedanken, das garantiere ich euch. Das hat bis jetzt jeder, der uns geschrieben hat, dass es gekauft hat, gesagt, dass es einfach ein cooles Produkt ist. Und ich glaube, mehrere Leute haben mir geschrieben, dass sie schon mehrfach zugegriffen haben, weil vielleicht der Kollege dann doch eins wollte und so weiter und so fort. Mein bester Kumpel hat es mittlerweile auch. Also es ist jeder hat das irgendwie.
So schaut das aus. Dann würde ich sagen, gehen wir über auf den Spieltag und starten, wie es chronologisch auch vorgesehen war, mit dem Merseyside-Derby wahrscheinlich. Liverpool gewinnt 2-1 gegen Everton. Liverpool damit weiterhin bei 100%. Das ist alles knapp, wie sie es im Moment machen. Aber sie gewinnen ihre Spiele. Verlieren sie nicht nur nicht, sondern sie gewinnen sie. Und sie kommen zu Dingen. Gegen einen weiterhin, das ist für mich mit eine der kleineren Überraschungen in der Saison, gegen einen gutes Everton. Also die werden gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben, da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Und Liverpool marschiert schon vorne weg jetzt in dieser Meisterschaft im Moment.
Ja, also es gab ja dann immer diese Witze in Anführungszeichen, dass Liverpool immer spät und es ist dann immer und so, irgendwann wird sie das Glück verlassen und so weiter und so fort. Mag alles sein, dass das irgendwann mal passieren kann, soll, darf, wird. Das war hier nicht der Fall, sondern sie sind ja von Beginn an gleich davon marschiert. Er wird ihn dann nochmal zurückkommen lassen. Das war also eher umgekehrt. Also hat er dann nicht gereicht, aber ich verstehe das nicht, weil du, glaube ich, klar, irgendwann, du kannst sagen, irgendwann wird die das Glück verlassen. Theoretisch kannst du das behaupten, theoretisch kannst du das sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du das so lange hältst in dieser Anfangsphase, dann glaube ich, dass das sogar einer Mannschaft helfen kann, dass die wirklich einfach das Gefühl bekommt, hey, wir sind hier unschlagbar, und dass das wirklich einfach ein gutes Gefühl in der Mannschaft ausruft. Und dieses Narrativ so quasi, ja, das ist ja alles, das kann auch mal in die Hose gehen und so weiter und so fort. Ja, das kann ja immer sein. Deswegen, ich glaube, die sollten froh sein, dass sie im Endeffekt genau das gemacht haben, was sie hier gemacht haben, und dass sie genau diese Punkte haben, dass sie auch in der Champions League wieder spät gewonnen haben. Also ich verstehe die Kritik ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil wie viele Mannschaften, oder sagen wir mal so, wenn wir jetzt irgendwann, es ist jetzt März nächsten Jahres, ja, interessiert sich denn noch irgendeiner, wie die ersten drei Spiele abgelaufen sind? Das weiß doch gar keiner mehr. Also das verstehe ich immer überhaupt nicht. Und die haben wieder gewonnen. Du kannst so ein Derby, ihr wisst das auch, Derby hat seine eigenen Regeln, bla 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 bla. So ein Spiel kannst du auch mal verlieren. Das weiß jeder und es wäre auch überhaupt nicht schlimm, wenn du dieses Spiel mal verlierst, weil es ist halt ein Derby und du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Aber sie haben es auch da wieder geschafft, gut rauszukommen und dieses Spiel im Endeffekt dann für sich zu entscheiden. Und deswegen habe ich da diese Kritik verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Klar wäre es für uns, das sage ich jetzt schon, spannender, wenn es mal passieren würde, ja, wenn jetzt mal alle stolpern würden, aber Liverpool marschiert durch. Ja, also warum sollen wir die kritisieren dafür, dass sie am Ende die Spiele doch noch ziehen? Also damit habe ich überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil.
Ja, nicht. Es ist, glaube ich, sogar gerade, also wir kommen dann ja gleich noch auf ein anderes Spiel zu sprechen und ein anderes Ergebnis vor allen Dingen. Während andere Teams Punkte liegen lassen in solchen Spielen, holt Liverpool die drei Punkte, die vollen drei Punkte. Und jetzt stellen wir uns mal vor, und das ist ja im Übrigen auch völlig neu, klar, das ist ein neuer Kader, neu zusammengestellt, einige neue Elemente in der Startformation, entsprechend auch ein paar andere Abläufe. Wenn die jetzt schon die Ergebnisse holen, was passiert denn dann, wenn sie anfangen, gut zu spielen? Und haben wir wirklich ernsthaft Zweifel daran, dass die irgendwann mal anfangen werden, gut zu spielen? Also die sind schon, klar vorneweg im Moment für, also nee, nicht klar, stimmt nicht. Arsenal und Liverpool sind auf einem Level vorneweg, aber Liverpool ist im Moment schon nochmal vorne dran, einfach aufgrund dessen, weil sie die Ergebnisse ziehen. Und das haben wir, glaube ich, am Wochenende dann alle gelernt. City ist im Moment ein bisschen dahinter, würde ich mal sagen. Ergo, so weit, so gut, noch kein vollständig überzeugendes Spiel mit drin. Gegen Burnley, klar, war das super, super, super dominant, überladend, aber trotzdem nicht endkreativ so, wie man sich's wünscht aus Liverpools Sicht. Aber vielleicht ist das dann schon das allergrößte Lob, das man denen machen kann, dass die halt Dinge zu Ende bringen im Moment. Und bitte, also recht viel besser geht's nicht. 15 aus 5, auch wenn die Tordifferenz noch nicht so ist, dass sie jetzt überdominant spielen würden. Wunderbar.
Ja, also sehe ich genauso. Ich habe jetzt von dem Spiel wenig mitbekommen, weil ich ja da mich schon auf die Goalzone vorbereiten musste. Goal Rush vorbereiten musste. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht. Und glaube, wie du es gesagt hast, also wenn es jetzt schon so funktioniert und wenn dann auch noch so diese Wirtzes und so weiter individuell besser werden und wirklich dann ihre Topform haben, ja, worüber reden wir? Also das ist deswegen, das finde ich immer totalen Schwachsinn, weil wir werden ja gleich noch über ein Team reden, wie du schon angedeutet hast. Von gut spielen kannst du dir nichts kaufen, sondern du kannst dir davon was kaufen, die Punkte zu sammeln. Und das ist also wenn du mich jetzt fragst, sieht es denn alles schon toll aus und gewinnen sie die Spiele spät, aber du hast 15 Punkte oder ja, du hast 73% Ballbesitz gehabt oder was hat der Arsenal gegen City? Nicht 73, aber doch, ne, 63, so glaube ich, oder? Auf jeden Fall, Guardiola hat den wenigsten Ballbesitz seiner Karriere gehabt, so 67, glaube ich, hatten sie. Wenn das der Fall ist, okay. Also dann nehme ich aber ehrlich gesagt lieber das und ja, deswegen, ich verstehe das überhaupt nicht, warum die Kritik so groß ist und oder Kritik, aber dass da Leute dann drüber lachen und sagen, ja, die haben mir wieder bespät und so. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin eher beeindruckt, dass es dann läuft.
Ja, geht mir genauso. Ich habe auch nicht so viel gesehen, wie ich hätte sehen wollen von dem Spiel. Daher kann ich jetzt auch nicht 100% zu dem Spiel Aussagekraft geben, aber was ich in der Champions League gesehen habe und was ich dann auch am letzten Wochenende gesehen habe, ist noch nicht optimal, das haben wir aber immer auch übrigens gesagt, dass bei Arne Slots Idee viel von einzelnen Spielern gefordert wird. Die sind da, die sind gut genug. Wir müssen, glaube ich, auch Isak Zeit geben, dass er da reinkommt in die ganze Nummer. Wenn er gesund bleibt, das ist logisch, dass der einen Unterschied machen wird. Also für mich alles fein, soweit würde ich sagen. Wir haben schon mal ganz kurz, also das finde ich schon erstaunlich. Die Wolverhampton Wanderers sind, also auch da, es gilt ja im Grunde das Gleiche, was für auch Liverpool dann gilt. Die haben erneut ihre besten Leute verloren. Die haben fast 60% ihrer Tore verloren, haben kein Kunja, kein Ait Nouri, sind neu zusammengestellt. Ein paar von den neuen Leuten sehen auch soweit ganz ordentlich aus, alles gut. Aber gegen Leeds United zu Hause erwarte ich dann ehrlich gesagt schon mehr. Da sind 1-3, wieder 3 Tore kassiert. Ich mache mir langsam schon Sorgen. Arokodare ist ein bisschen alleine da vorne drin. Fer Lopez sieht immer soweit okay aus, also in Ansätzen, aber der bringt noch nichts zu Ende. Ich würde auch tippen, dass er die Saison braucht, um zum Produkt zu kommen, weil er einfach der Typ Spieler ist, der nicht hundertprozentig daherkommt. Chachura zum Beispiel ist super schnell, aber hat einfach Schwierigkeiten mit allen anderen Dingen. Auch da ist es irgendwie mehr vom Gleichen, wenn wir uns zurückerinnern an die letzten Saisons. In, ich glaube, 2 von 3 war es zumindest so, dass sie rund um Weihnachten eigentlich abgewatscht letzter waren. Und dann kam halt so eine Hyperrettungsaktion. Und ich bin, also die haben, das finde ich schon echt erstaunlich. Die haben Vitor Pereiras Vertrag verlängert vor dem Leeds-Spiel. Bei allem Respekt, und der hat einen guten Job gemacht, der hat zwischenzeitlich einen Rekord geholt in Sachen Siegen am Stück, das hat ja dafür gesorgt, dass sie bis März drin gewesen sind. Und ich weiß, man mag den in seiner Art und Weise, wie er intern vorangeht, also der lässt nicht viele Kompromisse zu, der sagt nach außen die richtigen Sachen, ihr kennt ja das Spielchen, ich glaube, wie ist die Aussage, erst die Points, dann das Pint oder so, das liebt man, der hängt viel in der Stadt rum und so, oder in Wolverhampton, hat diesen komischen Kader, der viele, 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 viele verschiedene Absichten hat, grundsätzlich im Griff, Aber der kann halt auch nicht zaubern, der Kollege. Und wir wissen auch von dem, dass es einer, der sich nicht viel sagen lässt und der auch stur manchmal den Kopf verliert, wenn es nicht so läuft. Und also 1-3 gegen Leeds zu Hause, bis 2027 haben sie, glaube ich, jetzt verlängert. I don't get it, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob wir das nicht auf Wiedervorlage haben.
Also ich habe die Vermutung und die wahrscheinlich auch Hoffnung, dass das das Team ist, das jetzt endlich mal das durchbricht, dass die drei Aufsteiger auch wieder absteigen. Das ist, wenn du dir den Kader ansiehst und wenn du dir die erste Elf ansiehst, das hat mit Premier League ehrlich gesagt für mich nichts zu tun. Weil selbst wenn du sagst, das sind alles ordentliche Fußballer, ich finde, die passen gar nicht zusammen. Und ich finde auch, dass jeder könnte wahrscheinlich irgendeinem Team helfen, wahrscheinlich auf seine Art und Weise, aber ehrlich gesagt auch wahrscheinlich nicht so viel. Und außer Joao Gomes sehe ich da, also Akpadu finde ich noch gut, den mag ich, weil der einfach so eine Kante ist und der könnte mit Sicherheit irgendwo helfen, aber es ist jetzt auch kein strukturgebender Spieler, sondern einfach ein abarbeitender Verteidiger. Und der Rest hat für mich mit Premier League nichts zu tun und passt auch ehrlich gesagt teilweise gar nicht in die Premier League. Deswegen, ich finde, das ist einfach, wenn du dich mit den Kader ansehst, das ist absolut. Schaut euch mal die erste Elf an, außer Joao Gomes, ist das absolut für mich nichts, hat keinen Charakter, nichts Besonderes, nichts Herausragendes. Strand Larsen ist noch jemand, der jetzt auch auf der Bank saß, den mag ich, es sind zwei, drei Spieler drin, die ich mag, aber der Rest wird mittlerweile aufgefüllt mit No-Names und mit irgendwelchen Spielern, von denen man irgendwie glaubt. Ich finde, das ist einfach gar nichts mehr. Und Victor Pereira, also ich finde, die haben komplett die Erotik verloren. Also für mich ist das gar nichts mehr. Mich macht es null an, die zu sehen. Ganz im Gegenteil. Ich muss sogar teilweise wirklich nochmal nachschauen. Selbst ich muss teilweise noch nachsehen, wer ist denn das jetzt wieder? Und das macht schon irgendwie komisch und schwierig. Und deswegen, ich bin da raus. Ich bin da wirklich raus. Ich glaube, dass die um den Abstieg spielen werden. Und Vitor Pereiras Verlängerung ist, da darf er drei Kreuzzeichen machen, weil er das wahrscheinlich eine fette Abfindung bringen wird, das Ganze. Und mehr ist es nicht, weil die werden es irgendwann nochmal probieren, dann doch nochmal zu entlassen, um zu hoffen und so weiter und so fort. Da bin ich
glaube es auch, einfach weil man es wahrscheinlich versuchen muss. Er war jetzt relativ cool. Wohl auf die Fragen nach seiner Zukunft, die es natürlich logischerweise schon gibt, weil er natürlich gerade verlängert hat und weil er wahrscheinlich weiß, selbst wenn, dann kann er sich darauf rausreden. Aber ich sag's nochmal, also seit dieser Rettungsaktion sind die eigentlich furchtbar in der Liga und in dieser Saison. Er hat kurzfristig, und das ist das, was mich am meisten alarmiert, Vitor Pereira hat kurzfristig hingebracht, die Kennzahlen waren im Grunde die gleichen wie unter Gary O'Neill vorher, mit dem einen Plus, dass er relativ wenig Eintritte durch die Mitte zugelassen hat, also sprich die Defensive einigermaßen stabilisiert hat. Auch durch Einzelleistungen, sind wir ehrlich, Nagpadu zum Beispiel, gute Einzelleistungen gebracht in der Rückrunde, wie immer eigentlich, die holen in der Rückrunde zwei Leute, von denen sind meistens dann zwei gut und dann passt das. Aber der ist eine Katastrophe in der Saison, sind wir mal ganz ehrlich, das ist Vogelbild, keine Ahnung, was der da macht, aber das ist nicht mehr der gleiche Spieler. Und jetzt will ich nicht alles auf den abwälzen. Tocci ist einfach, das reicht mir sowieso nicht vom Level her. Und auch der Rest, also ich glaube, wir lernen mehr und mehr immer noch, wie wichtig Dawson war für die Truppe. Und dann laufen die Buenos da rum und so in allen Ehren, aber das ist bei weitem nicht genügend. Sie kriegen wieder extrem viel aufs Tor. Sie haben teilweise auch ordentliche Umschaltaktionen, da machen sie es aber nicht. Stattdessen kriegen sie halt hinten die Gegentore und wir haben schon gesagt, auch in der Saisonvorschau, da sind zwei oder drei Spieler, die jetzt drei Jahre oder länger da sind, der Rest ist irgendwie von Halbfenster zu Halbfenster ist das irgendwie aufgebaut und das sind nicht ausschließlich schlechte Leute, also Krejci oder so ist es, der jetzt auch getroffen hat, ist okay, aber mit der Defensive wird Vitor Pereira nicht, also dann ist in der nächsten Länderspielpause Schluss, wenn das so weitergeht. Und nochmal, Leeds ist am Ende gut gestartet. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass die diese Punkte haben. Die glaube ich, laufen auch noch ein bisschen unterm Radar. Sind nicht mein Lieblingsaufsteiger, das ist Sunderland relativ deutlich, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Aber ich das ist eine komische Verlängerung zu dem Zeitpunkt, finde ich.
Next Topic, weil ich schlafe beim Zuhören schon ein, wenn ich über Wolverhampton irgendwas höre.
Gut, dann lass uns noch schauen auf, was haben wir denn noch? Manchester United gegen Chelsea. Arsenal. Genau, vielleicht, das ist relativ schnell erzählt, glaube ich. Das war uns allen klar, dass das ein monströs wichtiges Spiel werden würde für Ruben Amorim. Am Ende gewinnt United mit 2-1, auch weil der Spielfilm so lief, wie er lief. Früh, 5. Spielminute, rot für Robert Sanchez. Das ist bis heute, also Chelsea hat inzwischen einen Kader, der okay ist, funktionell ist. Wir haben es letzte Woche schon besprochen. Abhängig ist von 4-5 Spielern. Das ist aber gar kein Vorwurf. So ist es halt einfach nur mal. Aber sie haben immer noch einen Torhüter, der einfach unter dem Standard des FC Chelsea ist. Das hat man da auch wieder gesehen. Klar hat das United gut gespielt, keine Frage, aber das ist einfach, der ist nicht gut. Fertig. Der wird auch nie ranreichen an die Standards des FC Chelsea. Dann hat Enzo Maresca für meine Verhältnisse seltsam gewechselt. Also zunächst mal zwei rausgenommen, die was tun können in der Offensive. Okay, dann musste er Cole Palmer rausnehmen, blöd gelaufen. Und dann wechselt er aber nicht Garnacho ein hinterher, sondern bringt Malo Gusto. Das habe ich wiederum nicht geschnallt, weil wenn Chelsea etwas früher zum Anschlusstreffer kommt als in der 80. Minute, dann glaube ich, geht bei United nochmal was anderes los. Trotzdem, auch soll jetzt wieder gar nicht so negativ klingen, das war, auch wenn es lange 11 gegen 10, das heißt lange, wenn es 45 Minuten lang oder 40 Minuten lang 11 gegen 10 war, das ist das Manchester United, das ich am ersten Spieltag gesehen habe. Das ist die Überzeugung, das sind die Dinge, die ich da sehen möchte, und dann kann das auch was werden. Ich weiß nur nicht, ob das in einer Woche, in der Sir Jim Ratcliffe mit dem Helikopter nach Manchester geflogen ist und auch im Stadion sichtbar war, gut ist. Weil, jetzt könnte man sagen, ja, haben wir gewonnen, ist ja alles in Ordnung. Aber vielleicht denkt auch Ratcliffe, okay, muss ich jetzt erst mit dem Helikopter hier hinfliegen, dass wir eine solche Leistung bringen. Warum denn eigentlich nicht jede Woche? Und auch da retten wir uns jetzt einfach nur wieder in die nächste Länderspielpause. Alle im Verein versuchen nicht, Panik zu bekommen. Alle im Verein, das habe ich im Spiel auch so gesagt, schaffen es trotzdem und werden es auch weiter nicht schaffen, dass sie mal einen ruhigen Gedanken fassen können, um in die Zukunft gehen zu können, weil es einfach weiterhin hektisch bleibt, weil es dazu dann auch wieder nicht gut genug war, die Leistung. Nichts gewonnen am Ende, glaube ich. Irgendwie ist das Treten auf der Stelle, würde ich sagen.
Jo. So ist das.
Dann haben wir noch ein, also da würde ich gerne noch zwei Worte drüber verlieren, bevor wir dann mit Arsenal gegen Manchester City schließen. Aber Sunderland und Aston Villa, das ist nämlich aus meiner Sicht genau das. Also Sunderland gefällt mir ausgezeichnet. Die haben da zwei Achter geholt, mit Noah Sadiki und mit Diarra, mein lieber Schwan. Also herzlichen Glückwunsch zu denen, das mit Xhaka in einem 4-3-3, das ist top. Die haben, die machen genau das, was sie brauchen. Die sind echt gut aufgestellt. Also den Trainer, den mag ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und bei Aston Villa auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Team, das jetzt seit 3 Jahren exakt gleich spielt. Und alle haben es geschnallt, weil es selbst die gleichen Spieler sind. Und deshalb ist es wieder nur ein 1-1. Und das ist inzwischen kein Zufall mehr. Und das ist auch nicht Müdigkeit, sondern ich glaube, die langweilen sich inhaltlich selber, die Spieler damit. Und das sieht man. Und gute Trainer haben logischerweise ein Gespür dafür. Das mag ich super, super gerne, was Sunderland macht. Ich glaube, die haben echt eine reelle Chance. Das ist so auch ein bisschen der Geist von Luton und anfangs Ipswich, den wir hier beschwören. Das ist ein Team, das qualitativ Probleme haben wird, logischerweise, weil es auch sehr jung ist und so. Aber wenn das der Geist bleibt und wenn die das so angehen, ich mag die, strategisch gesehen mag ich die, muss ich sagen. Und ich räume denen eine echte Chance ein, und da sind 2, 3 richtig, richtig gute Einzelspieler drin. Auch das mag ich sehr. Irgendwie sage ich, die bleiben auf 16.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, also ich könnte, wie gesagt, dass er, wenn Wolverhampton runtergeht, theoretisch, ja, wenn es so bleibt, und ich sehe da momentan ehrlich gesagt wenig Hoffnung, der Kader ist von Sunderland, und das ist ja das, was wir immer wieder sagen, als Aufsteiger ist es sehr, sehr schwierig, einen Premier League tauglichen Kader zusammenzustellen. Der Kader von Sunderland ist besser als der von Wolverhampton, weit besser, weil er viel geraffter ist, weil er viel besser auf die Premier League abgestimmt ist. Das ist nicht herausragend, aber es ist besser als das. Man, so ein Adingra kann in der Premier League auf jeden Fall was zeigen und so weiter und so fort, du hast die alle genannt, Brobby, bla 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 bla. Der Kader ist weitaus besser zusammengestellt als der von Wolverhampton, weil ich habe viel mehr Tiefen drin, aber ich habe auch viel mehr Höhen drin. Und diese Höhen finden sich gerade zusammen und deswegen funktioniert so, wie es funktioniert.
Glaube ich auch. Und dann ist das eine Spiel, über das die ganze Welt logischerweise geredet hat, am Ende. Und das ist jetzt, also ich bin sehr gespannt. Viele Graustufen, glaube ich, in der Nummer drin. Am Ende 1-1, weil Martinelli doch noch trifft gegen Manchester City. Ich habe viele Zuschriften bekommen, du wahrscheinlich auch, aufgrund unserer Arsenal-Besprechung in der bisherigen Saison. Ein paar haben uns das Umfallen vorgeworfen, ein paar finden es zu negativ. Ich glaube eigentlich, dass wir relativ ausgewogen darüber gesprochen haben, dass manche Spiele uns gefallen haben und manche nicht von Arsenal. Im Endeffekt ein Spiel, so wie es läuft, das sind für mich zwei verlorene Punkte. Ich sag's, wie es ist. Und das ist eigentlich ein großes Kompliment an Arsenal.
Ja, also ich kann euch nur empfehlen, das anzuhören. Und deswegen könnt ihr uns ja Färbung jetzt vorwerfen, könnt auch dem Kollegen dann Färbung vorwerfen, ist ja dann egal. Nur das, was Jamie Carragher gesagt hat, glaube ich, trifft's auf den Punkt. Du hast Pep Guardiola so reingedrängt. Wir haben ja gerade über die Seite müssen wir auch nochmal sprechen, weil der ja auch eine sehr kuriose Aussage getätigt hat. Nur, also du hast die reingedrängt, du hast so gut gespielt, du hast diesen Kader, ich finde auch, und das ist genau der Punkt eben, den Jamie Carragher sagt, ich finde, das ist der beste Kader der Liga. Und wenn ich jetzt wirklich Punkt für Punkt gehe und ich mir einfach die ich habe einfach mal bei FIFA reingeschaut, diesen Kader einfach mal in einem Einzelspiel quasi mal hingelegt. Du bist überall doppelt besetzt und auf manchen Positionen sogar dreifach besetzt. Das ist unglaublich. Der Kader ist so tief, der Kader ist so breit. Du hast herausragende Fußballer drin, du kannst auf alles reagieren. Du hast so viele Möglichkeiten in diesem Kader, alles zu machen, was du möchtest. Du hast mittlerweile, das was ja Arsenal immer vorgeworfen ist, du hast mittlerweile knallharte Spieler. Du hast Taktiker drinnen, du hast Mentalitätsspieler drinnen, du hast aber auch die Einzelspieler wie in Madueke oder wie in Eberechi Eze. Du hast eben diese, wie gesagt, dann können wir die auch benennen, diese Mentalitätsspieler, Zubimendi, Merino, Declan Rice ja genauso. Das sind Kanten drinnen, die aber auch kicken können. Du hast mit Mosquera jemanden dahinter, der schon zeigt, dass er Saliba und Gabriel ersetzen kann, dass er oder die sogar unter Druck setzen kann, was unglaublich ist, was man sich mal vorstellen muss. Du hast das hat Jamie Carragher gesagt, du hast die mit Abstand beste Defensive der Liga, du lässt überhaupt nichts zu, wenn, dann sind es Konzentrationsfehler, das ist meine Einschätzung, wenn, dann sind es Konzentrationsfehler, und das ist ja das Ding, die kannst du eigentlich sogar abschätzen, die kannst du sogar irgendwann mal ausmerzen, bin ich mir ziemlich sicher, weil zum Beispiel an Saliba ja noch wachsen wird und erwachsener werden wird, Mosquera genauso, deswegen, du bist eine herausragende Mannschaft, gegen den Ball bist du fast nicht zu schlagen, das seit Jahren schon, du bist in der Offensive mittlerweile viel, viel besser geworden, und es hat ja die zweite Hälfte gezeigt, wie du gedrückt hast, wie du City quasi aussehen hast lassen wie ein Schülerteam. Das war herausragend, das war richtig gut. Du hast City wirklich da reingedrängt. Du hast es geschafft, dass die, wie hatten sie, was habe ich gerade vorher gesagt? 37% Ballbesitz, 32% Ballbesitz, ist egal. Auf jeden Fall den niedrigsten Ballbesitzwert unter Pep Guardiola auf jeden Fall. Ich kann gerne nochmal nachschauen. Das ist wirklich auf der Habenseite. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist unglaublich. Respekt dafür. Und du hast dieses Spiel nicht gewonnen. Und das ist genau der Unterschied zu dem, was wir zu Liverpool gesagt haben. Und du musst, und das ist der Punkt, da will ich jetzt auch gerne deine Meinung hören, dann bin ich jetzt mit diesem Statement erstmal fertig. Das, was Jamie Carragher gesagt hat, glaube ich, trifft es auf den Punkt. Du bist in diesen Spielen, bist du einfach nicht selbstbewusst genug, sondern du fängst erst diese großen Spiele, und das ist perfekt auf den Punkt, das ist, was mir gegen Liverpool, du kannst dich daran erinnern, was ich gegen Liverpool schon gesagt habe, dass du in diesen großen Spielen immer zu viel nachdenkst. Carragher hat es nochmal, finde ich, nochmal besser formuliert als wir, dass er gesagt hat, dass du in diesen großen Spielen zu sehr auf den Gegner schaust. Und ich glaube, dass das richtig ist. Du gehst in dieses Spiel rein und überlegst erstmal, du stehst nicht da und sagst, was können wir eigentlich, sondern du stehst erstmal da und sagst, was kann City eigentlich und wie können wir das neutralisieren. Ich glaube, dass du weit genug wärst momentan, um City zu sagen, jetzt will ich mal sehen, was ihr habt. Jetzt will ich es mal sehen. Und das ist nicht der Fall, sondern du gehst nicht all in, sondern du spielst immer auf 0-0 und hoffst, dass du den einen reinwirkst. So sind sie reingegangen. So haben sie das Spiel nicht beendet. Wenn du die zweite Hälfte siehst, dann war es genau das Gegenteil. Die haben gedrückt, die haben gedrängt, die haben gemacht, die haben getan. Und Carragher sagt, es sind verlorene 45 Minuten gewesen. Und so sehe ich es genau. Genau so sehe ich es auch. Du hättest die Spiel nicht nur gewinnen können, du hättest es gewinnen müssen, weil du warst an diesem Tag besser. City ist nicht gekommen, um Fußball zu spielen. City ist selbst gekommen, um zu verwalten. Und das hättest du nach einer Viertelstunde wahrscheinlich sogar erkennen können, dann wäre es nicht eine verlorene Hälfte, sondern wäre es eine verlorene Viertelstunde. Du hättest dieses Spiel gewinnen müssen, weil du warst gut genug und du hast eigentlich ja auch den Flow und momentan die Fähigkeiten, auch City niederzuringen. Da bin ich mir sicher.
Das ist ein Muss. Das ist ein Muss. Das hat ja einen Grund. Esse kommt und schon sieht's anders aus. Und das ist ja genau das, was ich immer wieder hergebetet habe jetzt in den letzten Wochen. Also wenn du es dir mal anschaust, wie sie reinstarten, und ich verstehe, du hast Respekt vor Manchester City, die sind aber gerade, und da haben wir dann in der Saisonvorschau, glaube ich, komplett recht gehabt, die sind gerade hinter Liverpool und Arsenal. Die haben Schwierigkeiten, ich sehe, worauf es hinauslaufen soll, mit neuer Pressing-Idee, Pep Linders, da müssen wir mal schauen, ob das diese Spieler wirklich auch alle so können, weiß ich nicht, aber im Moment ist das noch, das ist ziemlich löchrig, du kommst da durch und das ist ein großes Problem, haben wir immer wieder gesagt, auch in den Übergängen, das sieht man auch, dass City da Schwierigkeiten hat. Arsenal, und das ist etwas, das man ihnen hoch anrechnen muss, hast du schon gesagt, ist in der Lage, ein Manchester City hinten reinzudrücken und die zu einer Defensivmannschaft zu machen. Das ist groß, da musst du erstmal hinkommen, dass du das schaffst. Aber dann würde ich mir irgendwie auch wünschen, jetzt strahle das Selbstbewusstsein von Beginn an aus, bring gleich Essay und nicht nur Merino defensiv quasi als Zehner, gib Gas, mach hin und dann mach das, haut die weg, weil das war mehr als drin in dem Spiel, würde ich behaupten. Und
genau, du musst ja nicht all in gehen, ich erwarte nicht.
Das tut
nicht
er ja eh nicht, also Arteta ist ja sowieso viel zu clever, um die Restverteidigung so zu stellen. Der ist ja kein Depp.
Du sollst nicht wie ein dummer Boxer einfach reinlaufen und dann haut dir Mike Tyson eine rein und du denkst, warum hat der mich jetzt getroffen? Ich wusste ja gar nicht, dass der schlagen kann. Sondern du sollst einfach nur, ich finde, mit einer breiteren Brust rangehen, so wie sie es ja gegen, keine Ahnung, zum Beispiel Leeds getan haben, dass ihnen egal ist, was Leeds macht, sondern sie machen. Und das will ich auch mal gegen City sehen, weil sie können es. Und das muss man ganz klar sagen. Das macht Liverpool zum Beispiel in jedem Spiel gleich. Die sind in jedem Spiel gleich. So ein richtiges Rückzugverhalten habe ich von Liverpool noch nicht gesehen.
Nee, das stimmt. Ja, genau. Die schnüren dicht vorne ein. Und das muss man ja schon mal sagen. Also City war ein Umschaltteam an diesem Sonntag. Und vielleicht ist das auch gut für die. Ja, also es gibt sicherlich. Also ich lasse mich fast dazu hinreißen zu sagen, es gibt Spiele, da wäre das nicht so schlecht, wenn sie es auch so spielen würden. Aber das ist ja eigentlich das, worum es geht. Und Arsenal hat ja mehrfach gezeigt, dass sie, wenn alle on point sind, keine Probleme mit dem Umschalten haben. Deswegen hätte ich mir gerne auch, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Ambition oder Mut, wahrscheinlich ist Mut irgendwie das bessere Wort, das klingt jetzt schon wieder so, ne? Also Gott, ich bin auch schon so ein Kommentargetriebener, weil ich weiß schon wieder, dass jetzt Leute sagen, bei Arsenal seid ihr immer so und bei Liverpool so. Aber das ist doch genau der Punkt. Was wir quasi in dieser Episode ausdrücken wollen, ist, die einen haben alles, die anderen haben alles. Gut, nur die einen haben schon 15 Punkte und die anderen haben halt schon, wie viel jetzt verloren? 4? Zu Liverpool 5 sogar, glaube ich, oder? Jetzt muss ich mal schnell auf die Tabelle schauen, damit ich keinen Quatsch erzähle. 5 Punkte, ja.
Sie haben gegen Liverpool verloren und sie haben gegen City unentschieden gespielt. Ja, das sind halt, Und ehrlich gesagt, selbst gegen United hätte es ja schief gehen
müssen.
Da waren sie für mich,
das war das schwächste Arsenal-Spiel unter der neueren Ägide Arteta. Weil da jeder einzelne, fair enough, ja, um Gottes Willen, auch das ist mal drin. Ich habe immer wieder hergebetet hier in den letzten Jahren, die sind eigentlich strukturell immer besser als der Gegner. Ich kann mich an fast gar kein Spiel erinnern in den letzten 2 Jahren, wo das nicht der Fall gewesen ist. Alles cool. Es ist mal drin. Und wenn du dann ein solches Spiel, und das haben wir auch genauso rausgearbeitet, wenn du dann ein solches Spiel gegen United gewinnst, cool. Alles gut. Das ist ein Charaktertest. Oder war mal einer. Keine Ahnung, ob es noch ist, aber es war mal einer gegen Manchester United. Und sie haben immer noch erst nur 2 Gegentore. Aber bring Saka, Esse früher und gewinnt das Spiel gegen City jetzt, dann sind das gewonnene Punkte und dann bist du nämlich nur noch mit 3 im Hintertreffen. Und das ist der große Unterschied. Es gab das direkte Duell schon, Liverpool hat es für sich entschieden. Liverpool hat auch ansonsten Spiele, in denen sie so lala waren, das haben wir ja gerade rausgearbeitet, gewonnen, weil sie teilweise dann einfach, wie gegen Burnley, sagt halt Arne Slot, ey, was soll's? Rein mit denen und dann gewinnen wir den Bums irgendwie, dann erzwingen wir irgendwie. Das ist mir schon klar, Burnley ist nicht City, aber warum macht das nicht Arteta von Beginn an, das Statement zu setzen gegen ein immer noch fragiles Manchester City zu dem Zeitpunkt, bei dem er sagen könnte, Jungs, wir gewinnen das Spiel heute, weil wir werden dieses Jahr Meister. Und ich weiß nicht, ob das nicht die Punkte sind, von denen wir in der Endabrechnung erzählen werden, weil der Start nicht so losging wie für Liverpool. Und es wird bei Liverpool auch noch Einbruchsphasen geben, es wird sich schon mal halbwegs egalisieren, aber das ist das Problem, das ich mit diesem Arsenal gerade habe und das ist ja das Meckern auf dem allerhöchsten Niveau. Wir sind ungefähr bei 97%, jetzt würde ich gern die letzten 3 sehen. Sie haben alles im Sommer dafür getan, dass sie diese letzten 3% geben können. Sie haben Madueke, sie haben Esse, bring beide und ich schwöre, du haust City weg. Da bin ich mir sicher.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ich muss auch eine Sache müssen wir glaube ich auch noch verlieren über Viktor Gyökeres. Also ich habe das schon mal gesagt. Ich mag den als das glaube ich ist ein guter Kerl. Ich glaube ist ein guter Charakter. Der arbeitet viel, der macht viel, der tut viel. Nur eine Sache ist glaube ich klar. Das ist kein Elite-Talent. Ich glaube das ist einfach so diese Einschätzung kann ich nicht besser treffen. Es ist für mich kein Elite-Talent. Alles was er hat er sich antrainiert. Und dabei wird's immer bleiben. Damit hast du automatisch Hürden in deinem Spiel und du hast Limits in deinem Spiel. Weil er wird nie der perfekte Techniker werden. Das wird er einfach niemals werden. Und es wird immer um Physis gehen, es wird immer um Einsatz gehen. Eine Zahl, 26, es waren 39 Tore. Leck mich am Arsch. Ja, unglaublich, ja. Aber 26 der 39 Tore waren gegen Teams aus der unteren Hälfte. Nur zwei Tore gegen Teams aus der Top 5 in der Liga in Portugal. Das war schon immer sein Problem, dass er in diesen Spielen, diesen High-Tempo-Spielen, in denen es wirklich um was geht, in denen der Gegner Qualität hat, da werden seine Limits gezeigt. Der hat einen guten Abschluss, der haut sich rein, der arbeitet gegen den Ball wie ein Verrückter, der macht alles, was Nicht-Talent betrifft, also die talentfreien Dinge, wie ein Trainer letztes Mal zu mir gesagt hat, die macht er perfekt. Da ist er herausragend, der kommt als erster zum Training, der geht als letztes, der ist total fit, der geht pumpen, der schaut aus, der ist breit, der und so weiter. Alles, das macht er im Spiel genauso, der läuft an, der läuft mit, der ist ständig, auch wenn Flanken reinkommen, der läuft immer durch, immer, es ist herausragend, habe ich selten gesehen, dass ein Stürmer so fleißig ist wie der, aber das, was eben Talent betrifft, da hat er seine Limits und gerade wenn er natürlich gegen Guardiola und Dia spielt, was wisst, da ist er einfach nicht auf diesem Talentlevel, ist er nicht. Und das wird man, glaube ich, in dieser Saison noch sehen oder hat man wieder gesehen, also zusammengefasst, glaube ich, hat Jamie Carragher es, wegen ihm werden sie die Liga nicht, oder was, Roy Keane sogar, ich weiß gar nicht, wegen ihm werden sie die Liga mit Sicherheit nicht gewinnen, sondern es wird die Defensive sein. Und ich glaube, dass das richtig ist. Er ist, wie gesagt, nochmal, ich mag ihn und es ist vielleicht auch nicht schlecht, ihn zu verpflichten, weil der wird auch seine Tore machen, alles in Ordnung, aber die Tore werden nicht gegen City und Liverpool fallen. Und da bräuchten sie ihn eigentlich, weil sie hätten gestern eigentlich genau das gebraucht. Genau da hätten sie die Tore gebraucht und nicht gegen Leeds. Und das ist das, was ich schade finde. Und da muss er natürlich auch mehr liefern. Jetzt können wir, glaube ich, noch den kurzen Dreh machen, weil wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Übrigens auch, weil ich die Statistik gerade sehe, ich finde die gerade übergeil. Die meisten Schüsse von Arsenal hat wer? Weißt du es? Wer hat die meisten Schüsse abgegeben in dieser Saison von Arsenal?
Subimendi.
Ricardo Calafiori. Okay.
Aber gut, der macht's auch nicht schlecht, muss man auch sagen.
Er macht's auch nicht schlecht, ja, aber es ist unglaublich, ja. Meisten Schüsse von Arsenal, Ricardo Calafiori. Das sagt ja auch schon mal eine Menge aus. Der zimmert natürlich auch immer drauf, wenn es irgendwie geht und kommt in gute Situationen, aber es ist schon eine lustige Statistik. Gerade wenn du so einen Stürmer kaufst für wie viel. Aber egal, ja, darum geht's nicht. Die andere Seite würde mich interessieren, was du dazu sagst, weil Pep Guardiola hat sich hingestellt, er ist gefragt worden, so quasi, warum denn so defensiv und warum denn nur Konterfußball, ich überspitze jetzt, ja. Und die Antwort war, ja, sie wollen doch nur ihre Antwort, hier ist ihre Antwort, so quasi, ich auch da wieder paraphrasiert, wir hatten Müdigkeit, viele Spieler haben viel gespielt und deswegen, hier ist ihre Antwort, ja, ich habe mich über den Spielplan beschwert, das tue ich jetzt hier nochmal, wir sind einfach müde. Was sagst du dazu? Vor allem, nochmal, ich blicke ganz kurz auf den Kalender. Es ist der 22. September und es ist der 5. Spieltag vorbei.
Puh. Ja, ein Narrativ, glaube ich, das er schon mal gerne anführt. Ich meine, fairerweise muss man schon sagen, dass die große Hypothek, das habe ich auch bei Chelsea nochmal aufgemacht, das ganze Thema, ist nie gemacht worden, dass die wirklich quasi noch gespielt haben, als die anderen schon mit der Vorbereitung begonnen haben, wegen Club-WM. Und alles, was jetzt kommt, sind eigentlich nur Folgefehler. Und da kann ich verstehen, dass er um jeden Tag kämpft. Ich glaube, das ist auch irgendwie der inzwischen etwas hilflose Versuch, Diskussionen zu verlagern, manchmal bei Man City, weil der weiß ganz genau, die haben noch echt einige Probleme, auf hohem Niveau Probleme, das ist ja das Schöne, also ich meine, auch da muss man nochmal schauen, was die unter der Woche in der Champions League da wieder zustande gebracht haben, da kann man dann schon sehen, ah, da ist was drin in der Truppe, aber ich glaube, City war das Team, das einen am ehesten zum Umfallen gebracht hat in den ersten Saisonwochen. Aber ich glaube, man kann relativ deutlich jetzt feststellen, okay, also Liverpool und Arsenal sind deutlich vor denen dran. Und ich habe das Gefühl, das ist Diskursverschiebung von Guardiola und irgendwie wirkt da seitdem das jetzt alles passiert ist, das ging ja ungefähr vor einem Jahr los, bisschen länger, wirkt da sehr unsouverän. Manchmal in der Öffentlichkeit, ich glaube, dass es auch vorher schon getan hat, dieselben Strategien angewendet, nur da kam es halt nicht so desperate rüber wie gerade. Geschenkt. Soll er halt machen.
Also das ist wahrscheinlich, wie du sagst, das ist ja wirklich ein Faktor, den man wirklich einmal außer Acht lässt, dass sie halt wirklich Club-WM gespielt haben. Das ist mit Sicherheit ein Faktor, aber man muss halt auch sagen, das sind Fußballer und wie sagt Fabian Hürzler immer, der Körper ist zu so viel mehr in der Lage, als wir alle glauben. Ich glaube schon, dass es dich ein bisschen zerrt, ist klar, und wahrscheinlich sind es 5% langfristige Ermüdung mehr, lass es 10 sein von mir aus, aber ein Kader wie der von Manchester City muss es abkönnen und nochmal, und dann sind wir beim Punkt, ich finde, dass es daran nicht liegt. Also, sondern es ist einfach, der Kader ist nicht mehr so talentiert in der Spitze, das haben wir ja schon mal gesagt, wie es in den Jahren war, als De Bruyne noch da war und so weiter und so fort. Sondern es sind einfach viele Spieler, ja, Rodri natürlich, brauchen wir nicht reden, und Haaland auch, aber ansonsten sind sehr, sehr viele Spieler, die momentan überdurchschnittlich gute Premier League-Spieler sind, aber bei denen wir nicht reden müssen, es sind die besten Spieler der Premier League. Das, glaube ich, sind sie nicht. O'Reilly, Kuzanov zum Beispiel, können wir drüber reden, also die es nicht sind, ja. Reinders, der hat einen guten Start gehabt, dann jetzt wird es auch normaler. Bernardo Silva ist nicht mehr auf dem Niveau und schon gar nicht, was das Tempo betrifft. Phil Foden ist launischer als meine Ex. Liebe Grüße. Doku ist brauchen wir nicht reden, der hat natürlich seine Fähigkeiten, aber er ist ein One-Trick-Pony, also er ist ein Dribbler, ein und so weiter und so fort. Haaland ist noch da. Und der Rest ist einfach auf gehobenem Premier League-Niveau, auf überdurchschnittlichem Premier League-Niveau, der Kader ist auch breit, der Kader ist tief, alles in Ordnung, aber in der Spitze gibt's, finde ich, Mannschaften, gerade auch Arsenal, gerade auch Liverpool, die sie da überholt haben, die für mich ein paar Spitzenspieler mehr haben, und das, glaube ich, wird man merken, und das merkt man jetzt schon.
Ja, das ist so. Das ist ja auch letztlich der Grund mit der neuen Herangehensweise. Das ist ja eine Art Umbau, ne? Also klar, irgendwie hat den Liverpool zwar auch vorgenommen, aber auf einem anderen Fundament stehend. Also ich glaube, bei Liverpool ist logischerweise dadurch, dass es ein Erfolg war, nicht alles hinterfragt worden, sondern es sind Spieler gekommen, die das Ganze noch besser machen würden. Bei City sind ja unter anderem Anpassungen vorgenommen, um auch gewisse Dinge komplett zu verändern. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum ich sie in der Saisonvorschau deutlich auf der 3 hatte, auf einer eigenen Insel da schwimmend, und das beinhaltet sich genau unter anderem aus den Dingen heraus, die du jetzt gerade angesprochen hast. Sowohl Einzelspieler, als auch logischerweise, dass die Einzelspieler erstmal da reinfinden müssen, die, von denen schon alle Potenzial haben, das ist uns ja auch alles klar. Plus eben dann auch noch ein paar strukturelle Dinge. Ich glaube, dass das für Manchester City, also wenn dir alles über Jahre hinweg so zufällt, also das klingt jetzt so als, na, wer ist irgendwie glücklich passiert, das haben sie sich natürlich hart erarbeitet und der spielt, das war das, also dieses City-Team, das da 23 in Istanbul triumphiert hat, war das beste Team einer Generation in England. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das kompletteste, das dominanteste. Ihr könnt an Attributen wählen, was ihr wollt. Und diesem Kader ist alles gelungen, über Jahre hinweg. Die haben gar nicht gewusst, wie ihnen geschieht letztes Jahr, dass die links und rechts die Ohrfeigen bekommen. Und das sitzt tief, sitzt auch bei Guardiola tief. Das sieht, merkt man, hört man. Das heißt, der hinterfragt sich wahrscheinlich anders, als sich andere Teams hinterfragen würden. Und deshalb ist das so, wie es ist. Und für mich wäre es weiterhin okay für City, wenn sie, also das für City ist es im Übrigen ein gutes Ergebnis gegen Arsenal. Mit der Art und Weise, da können wir uns sicher sein, wird Guardiola tot unzufrieden sein. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Nichtsdestotrotz, gutes Ergebnis für die. Und die müssen jetzt einfach weitermachen, sich diese Dinge auch dann selbst schön zu reden, damit sie es selbst wieder glauben, sozusagen.
2 Minuten brauche ich noch, weil die eine Sache würde ich ganz gerne noch ansprechen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, mitbekommen hast, wahrscheinlich schon. Mikel Arteta, der gesagt hat, es gibt Finisher im Fußball. Also er hat Spieler gekauft als Finisher. Es gibt Spieler, die starten das Spiel und es gibt Spieler, die beenden das Spiel. Da gab es jetzt wieder Kritik. Troy Deeney, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der gesagt hat, das ist einfach kindisch, das ist Schwachsinn, du verkaufst da einem Auswechselspieler, dass er Auswechselspieler ist. Wie siehst du das? Also was macht das mit
sehr
dir?
Sehr viel. Das ist super clever. Das ist eine Kleinigkeit. Ich habe da mit einem Juniorentrainer drüber gesprochen neulich, die das genauso bezeichnen. Kann man auch sagen, FC Bayern, die bezeichnen das genau so. Und der wählt dann auch, also klar, man kann jetzt sagen, das ist jetzt einfach nur ein strategischer Kniff, um halt nicht Auswechselspieler zu sagen, sondern schon mal Einwechselspieler. Ihr wisst es ja, Krankenkasse und Gesundheitskasse macht einen Unterschied. Ich glaube aber tatsächlich, dass es gewisse Spieler gibt, die einfach besser sind, am Ende drauf zu sein. Das ist im US-Sport, im Basketball zum Beispiel ganz normal. Da gibt es die Closer, die bringst du erst dann, wenn das Spiel zu Ende ist, weil sie da einfach ihre Fähigkeiten haben, wohingegen du zum Beispiel einen Center, der halt keinen Distanzwurf hat oder so und relativ immobil ist, den kannst du halt nicht mehr bringen im vierten Quarter, wenn der Gegner halt im Schnitt 1,95 groß ist zum Beispiel. Das ist super clever, das so zu machen, und das erinnert mich an die, also der hat es ein bisschen hemdsärmlicher gemacht, aber Sir Alex Ferguson und zum Beispiel Chicharito, an dem hat er ja in seiner letzten Biografie beschrieben, wie man mit solchen Jokern umzugehen hat. Dass man ihnen vielleicht zwar beibringt, okay, du wirst jetzt im Champions-League-Finale nicht starten, also nicht, dass da United noch in der Nähe wäre, aber du wirst jetzt im Champions-League-Finale nicht starten, und da ist ja auch klar, dass ich dich nicht bringen werde und auch nicht überhaupt in Erwägung ziehe, aber es kann sein, dass ich mich in der 70. Minute umdrehe zu dir und dann musst du rein. Und übrigens, wir spielen Samstag gegen Sunderland. Und du weißt ganz genau, die anderen, die sind dann müde, da brauche ich dich. Da bist du derjenige, der meine Spiele entscheidet. Und genau so, glaube ich, muss man damit umgehen, den Spielern das wird schwieriger und schwieriger, weil die ganze Welt sich permanent zu dir äußert, Spielern beizubringen. Du spielst zwar vielleicht nicht von Beginn an, du bist trotzdem ein wichtiger Teil, und das ist auch so. Und deswegen finde ich diese Überlegung als auch die Ausdrucksweise super gelungen, und ich habe da überhaupt nichts dran zu meckern. Gar nicht. Im Gegenteil, das ist super clever.
Du, ehrlich gesagt, also das ist jetzt, ich habe das ist natürlich, ich bin jetzt kein Trainer, ja, aber irgendwie doch, ich fühle mich zumindest so. Ich mache das bei FIFA seit Jahren so. Also es ist ja ganz normal, dass du einfach, dass es Spieler gibt, von denen du weißt, die habe ich lieber auf der Bank. Das sind dynamische Spieler, die bringen mir am Schluss nochmal was. Wenn es 1-1 steht, brauche ich halt nicht, bringe ich jetzt nicht unbedingt Nørgaard oder sowas bei Arsenal, ja, weil ich den Kader jetzt gerade vor mir habe, sondern dann bringe ich halt lieber nochmal einen Eberechi Eze zum Beispiel. Das macht ja absolut Sinn. Wenn du natürlich 2-1 führst, dann bringst du lieber Nørgaard als Eze. Das macht ja absolut Sinn. Deswegen, jeweils, wie du ein Spiel dann eben beendest, macht halt genau das aus. Und das finde ich absolut richtig so, dass du sagst, hey, wo können wir, für was hast du denn Auswechselspieler oder Einwechselspieler? Für was hast du die denn? Um nochmal das Spiel so zu beeinflussen. Und wenn du am Schluss nochmal was brauchst, dann holst du halt lieber dynamische Spieler, offensive Spieler, Spieler, die dir was, die dann auch vielleicht nochmal den Punch haben. Und wenn du sagst, wir brauchen defensive Spieler, weil wir führen 3-0 oder 1-0, wir wollen das jetzt verwalten, dann brauchst du auch Spieler, die vielleicht nochmal den Punch haben und sagen so, und ist doch ganz normal, dass du vielleicht dann nochmal am Schluss einen Merino bringst, der hat jetzt gespielt von Beginn an, aber weil du halt sagst, hey, wir brauchen nochmal jemanden, der sich reinwirft, oder wir brauchen nochmal jemanden, der eklig an der Uhr dreht, oder der ein Foulspiel macht oder so, das finde ich absolut normal und finde ich überhaupt nicht schlimm. Du hast mittlerweile riesengroße Kader in der Liga und du hast mittlerweile sehr, sehr breiten Kader bei Arsenal zum Beispiel, ja, weil jetzt Arteta das Beispiel ist, und du hast auch 5 Auswechselspieler, also 5 Auswechslungen, so. Warum sollst du das nicht nutzen für dich? Also das ist totaler Schmarrn. Also selbst bei FIFA ist ja mittlerweile so, ja, um auf dieses Beispiel wieder zurückzukommen, die Spieler sind nicht mehr beleidigt, wenn sie eingewechselt werden, weil es ist halt einfach, du bist auch Teil des Spiels. Und teilweise ja mittlerweile kommst du zur Halbzeitpause schon, oder du kommst in der 50. Du kommst bla bla bla, du hast ja trotzdem genug Spielzeit und nächste Woche, wenn du es gut machst, spielst du und der andere wird eingewechselt. Ich finde es absolut sehr, sehr clever, das so zu sagen und auch so zu denken. Ich glaube, im Rugby ist es auch so, wenn mich nicht alles täuscht, dass du eben Spieler hast, es gibt ja mehrere Sportarten, bei denen das so ist, dass du eben sagst, hey, pass auf, und selbst im Football, überleg mal, da gibt es ganze Units, ja, die sind nur dafür da, diese eine Situation im Spiel zu bestreiten. Wenn es die nicht gibt, dann spielen die nicht. Das ist jetzt, glaube ich, sehr einfach formuliert, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und das finde ich absolut normal, dass du das so machst. Und finde ich überhaupt nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Das sieht einfach, oder das zeigt einfach mal, wie allumfassend Mikel Arteta Fußball denkt und wie detailversessen er an Spielen denkt. Er ist sicherlich jetzt nicht der Erfinder des Ganzen, das haben auch schon andere gemacht und haben es einfach nicht erwähnt. Aber trotzdem zeigt es einfach, wie da gedacht wird momentan und dass sie einfach ja diesen ganz umfänglichen Ansatz einfach verfolgen. Und ich finde das Wort überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, ich mag es sehr, sehr gerne, weil du einfach dann jetzt wirklich einen Begriff dafür hast und einfach sagen kannst, hey, und vielleicht auch mal sehen kannst, wen er, weil die nächsten Wochen werden dann ja zeigen, wen er da wo sieht, ja, und das ist schon spannend, also ich finde das überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, und vor allem, also er hat ja im Endeffekt recht, Gabriel Martinelli kam jetzt zweimal rein in dieser Woche und er hat zweimal das Spiel entschieden, beziehungsweise Punkte garantiert. Also die Diskussion finde ich absolut Schwachsinn, dass Leute sich dann, ich verstehe das sowieso nicht, dass Leute sich immer gegen neue Begriffe immer wehren. Also es ist einfach, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich weiß nicht, Uli, ob du dich noch daran erinnern kannst, ein ehemaliger Bundesliga-Trainer, den ich mal getroffen habe, da warst du, glaube ich, auch dabei, aber ich glaube, du warst in dem Gespräch nicht dabei, der dann zu mir gesagt hat, ich verstehe das Ganze nicht, ihr mit euren neuartigen Begriffen, progressiver Pass, was soll es denn überhaupt sein? Naja, was wird's wohl sein? Also wenn ihr als Bundesliga-Trainer diesen Begriff nicht versteht, wer denn dann? Natürlich, der ist kein Bundesliga-Trainer mehr, wahrscheinlich aus gutem Grund, aus sehr gutem Grund. Ihr dürft gerne mal uns schreiben, wer von wem ihr glaubt, dass das gewesen sein könnte. Aber das sind einfach so Sachen, ich verstehe das nicht. Es gibt manchmal Begriffe, die erklären etwas einfach sehr, sehr gut. Und ich finde, das Wort Finisher erklärt sehr, sehr gut. Du verstehst genau, was du meinst. Der soll das Spiel beenden, der soll es für dich nochmal entscheiden. Und es kann ja sein, ein Mikel Merino, der sich reinwirft und der vielleicht mal ein Kopfballduell gewinnt und der vielleicht mal hinten dann einen fault und einen zupft und einen zerrt und einen Zweikampf gewinnt. Oder es ist ein Martinelli, der nochmal in die Spitze gehen soll mit Dynamik und den Gegner nerven soll und Tiefe suchen soll. Das gibt's in beide Richtungen. Und deswegen finde ich es absolut einen genialen Begriff und finde ich absolut gut erklärt. Also ich mag den Begriff mehr.
Ja, ist auch nicht hyper neu. Ist wie gesagt aus meiner Sicht ein Begriff aus dem Basketball. Das wissen wir ja, dass Arteta sehr viel im Basketball-Analogien spricht. Auch da, weil der Kader halt überdurchschnittlich viel NBA schaut. Das ist dann auch nur logisch, das zu nehmen, um denen das damit beizubringen. Und damit fühlt sich halt ein sogenannter Auswechselspieler eher wie ein Einwechselspieler. Und das macht einen Unterschied. Und wenn es nur ein 0,1% ist, warum damit nicht arbeiten? Bin ich voll dabei.
Ja, und Zugehörigkeitsgefühl ja auch. Ich bin wichtig. Ich bin dabei und das schweißt die Mannschaft nochmal zusammen, weil jeder da draußen, schaut doch mal an, die haben 5-mal eingewechselt. Das ist ja immer so. Du hast jetzt insgesamt 16 Spieler auf dem Feld gehabt. Gut, jetzt waren es nur 15, weil sie haben nur 4-mal gewechselt, aber jeder Einzelne auf der Bank weiß, ich muss konzentriert bleiben, weil ich werde eingewechselt. Arteta hat eine Rolle für mich. Stattdessen gibt's ja Trainer, die einfach nur einmal wechseln, von denen du weißt, die wechseln eigentlich gar nicht. Da kannst du eigentlich schon, da schnürst du die Fußballschuhe umsonst, die kannst du eigentlich gleich in der Kabine lassen. Und das macht ja auch was mit dir. Ich habe auch mal da, jetzt mache ich die nächste Analogie, mit einem Spieler letztens gesprochen, der mir gesagt hat, mir war eigentlich klar, dass ich immer auf der Tribüne sitzen werde. Ja, klar bin ich dann saufen gegangen. Und das ist ja das, was ich meine. Wenn du auch weißt, das ist natürlich jetzt sehr, sehr hartes Beispiel, aber wenn du weißt, ich sitze ja sowieso bis 90 Minuten auf der Bank, ja, identifizierst du dich mit diesem Kader, mit diesem Trainer, mit dieser Mannschaft? Nein. Wenn du aber weißt, ich werde jede Woche gebraucht, ich werde eingewechselt, egal wer. Mal braucht er den Mosquera, mal braucht er den Saka. Dummes Beispiel, weil Saka ja nicht normal bis man spielt, das war ein anderer Grund, aber ihr wisst, was ich meine. Dann bist du auch in diesem Kader mit drin und weißt ganz genau, ich bin wichtig hier und die nächste Woche wirst du spielen und der andere nicht. Also ich finde, das Arteta haben wir lange dafür kritisiert, dass er Kader nicht ausgenutzt hat. Jetzt macht er es und das, dafür ist der Kader da, dafür ist er breit genug und genau dafür haben sie die Spieler geholt. Deswegen, ich finde das absolut richtig so.
Ich auch. Finishen wir.
Gut. Ja. Wir finishen auch. Ich habe es gut zu Ende gebracht, das Ganze. Also ich war der Finisher, Uli war eher so der Starter, wie immer. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Mal wieder, schreibt uns gerne und so weiter und so fort, teilen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Und ihr kennt auch das, was ich jetzt sagen werde, das obligatorische Cheers.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.